Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, was bei der Klimavorbereitungskonferenz in Bonn erreicht wurde und stellen danach eine Alternative zu Kunststoffverpackungen vor, auch um den Plastikmüll in den Meeren langsam einzudämmen. Den Siebenschläfertag, den heutigen, nehmen wir zum Anlass, um mal über Maßnahmen zum Schutz der Bilche, zu denen nämlich die Siebenschläfer gehören, zu sprechen. Die Klimakonferenz in Baku Ende letztes Jahr ging mit einem enttäuschenden Ergebnis zu Ende. Auch wegen des großen Widerstandes der Erdöl-, Gas- und Kohlelobbyisten haben die Vertragsstaaten bei der COP29 zahlreiche drängende Themen auf die nächste Konferenz dieses Jahr in Brasilien vertagt. Und so blieb ein neues Klimafinanzierungsziel weit hinter den Erwartungen der Entwicklungs- und Schwellenländer zurück. Darüber und andere Themen sollte jetzt auch auf der Zwischenkonferenz in Bonn gesprochen werden. Diese Zwischenklimakonferenz, die nun zu Ende gegangen ist, dient als wichtiges Vorbereitungstreffen für die UN-Klimakonferenzen im Herbst jedes Jahr. Und in diesem Jahr war sie im Nachgang des letzten UN-Gipfels noch wichtiger. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserer Umweltredaktion hat die Konferenz beobachtet. Ann-Kathrin, wie sehr hat denn die Konferenz von Baku die Verhandlungen jetzt in Bonn beeinflusst? Oder anders gefragt, wie laut war der Nachhall?
Ja, ziemlich laut. Also Rückblick, die Konferenzleitung in Baku, die war ja wirklich chaotisch. Aserbaidschan hat da versucht, von oben herab Dinge durchzusetzen, einfach gar nicht mit Akteuren gesprochen. Und so funktioniert das natürlich nicht, wenn man am Ende Einstimmigkeit braucht. Und gerade die am wenigsten entwickelten Staaten, die fühlten sich wirklich vor den Kopf gestoßen. Das Finanzierungsziel von 300 Milliarden Dollar, das am Ende rauskam, das ist aus Sicht der Entwicklungsstaaten auch überhaupt nicht ausreichend. Vielleicht auch da kurz zur Erinnerung, das ist ja das Geld, das die Industriestaaten an die Entwicklungsstaaten zahlen für Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Idee dahinter ist, die Verursacher helfen bei der Bewältigung und Eindämmung der Krise. Nur dieses Geld, also die 300 Milliarden, das ist aus Sicht von Fachleuten viel zu wenig, bedeutet dann automatisch, dass weniger Klimaschutz passieren wird und dass dieses Ziel so gering ausgefallen ist, das hallt jetzt eben auch nach.
Und wo liegen die anderen Knackpunkte?
Ja, es gibt noch weitere Themenstränge, die von Baku verschoben worden sind, beispielsweise die Klärung von klaren Kriterien für die Klimaanpassung. Also wie kriegt man da wirklich messbare Ziele hin? Außerdem ungeklärt bleibt, wie der Ausstieg aus fossilen Energien ablaufen soll. Auf den hatte man sich ja eigentlich in Dubai schon verständigt, bei der Klimakonferenz da in mühevollen Verhandlungen. Aber die Ölstaaten, die fühlen sich nicht an diesen Beschluss gebunden, haben schon letztes Jahr in Baku alles versucht, um diesen Beschluss quasi wieder aufzumachen. In Bonn ist man da jetzt auch nicht wirklich weitergekommen. Hier müsste man ja, wenn man es ernst meint, eigentlich mal ein Datum festlegen. Und ein großes Problem bleibt auch, dass immer noch die Klimaziele zahlreicher Länder fehlen, die sogenannten NDCs, in denen die Länder eben festlegen, wie sie bis 2035 ihre Emissionen runterbringen wollen. Bisher hat nur eine Handvoll Länder diese NDCs vorgelegt. Großbritannien beispielsweise, deren Ziel ist tatsächlich vergleichsweise ambitioniert. Gestern hat dann auch Norwegen nachgelegt, die wollen bis 2035 70 bis 75% ihrer Emissionen mindern im Inland.
Außer diesen zwei positiven Beispielen klingt das alles nicht so richtig hoffnungsfroh. Was heißt das denn jetzt für die reguläre Klimakonferenz im November in Brasilien?
Dass die brasilianische Konferenzleitung echt noch Schritte zu machen hat bis dahin. Sie muss dafür trommeln, dass auch andere Länder die NDCs abgeben. Die Europäische Union hat übrigens auch noch nicht. Die haben die Deadline im Frühjahr gerissen. Diese NDCs sind wichtig für eine gemeinsame Grundlage für Berechnungen, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht, ob man irgendwie noch das 1,5-Grad-Limit schaffen kann oder in der Nähe bleiben kann. Und diese Finanzierungsfrage, die reißt eben auch immer wieder einen sehr großen Graben zwischen den Verhandlungsgruppen. Also der Frust der am wenigsten entwickelten Länder, der ist groß. Die wollen sich auch keine Vorschriften mehr machen lassen von den Industrieländern. Und zwischen all diesen Schwierigkeiten kommt noch hinzu, dass ja Länder wie China oder Indien theoretisch gemäß der Logik der Vertragsstaaten auch immer noch als Entwicklungsländer gelten, obwohl sie inzwischen Hardcore-Verschmutzer sind. Also das ist auch etwas, was die Verhandlungen enorm hemmt, wo im Moment aber noch keine echte Lösung dieses Problems in Sicht ist. Aber das schwebt immer als Problem über allem.
Das war ja jetzt die erste Zwischenkonferenz ohne die USA. Inwieweit hat sich das denn niedergeschlagen?
Die USA, die standen in den vergangenen Jahren ja sehr oft an der Seite der Europäischen Union, so als gemeinsamer Machtblock mit ähnlichen Interessen, gerade wenn es um Finanzierungsfragen ging, sprich geeint im Interesse, möglichst wenig Geld zu zahlen, gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Ne? Die USA haben einfach ein außenpolitisches Gewicht, was jetzt fehlt. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist harte internationale Politik, also Geopolitik. Und man merkt jetzt schon bei den großen Debatten im Plenum, dass die EU jetzt bei einigen Dingen, ziemlich alleine dasteht. Was insgesamt übrigens gar nicht nur unbedingt schlecht sein muss. Was man aber ganz klar merkt, der Prozess im Rahmen der Klimaverhandlungen, der steckt an einigen Stellen wirklich jetzt auch in einer Art Sackgasse. 10 Jahre nach Paris bei sich beschleunigender Erderwärmung ist das ein wirkliches Problem.
Vielen Dank für diese Einschätzung an meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker. Die Klimavorbereitungskonferenz ist in Bonn zu Ende gegangen. Mit welchem Ergebnis? Das haben Sie gerade erfahren. Zwischen 80 bis 150 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen nach Schätzung aktuell in den Weltmeeren. Das entspricht ungefähr einem Gewicht von 15.000 Eiffeltürmen. Und jedes Jahr kommen laut WWF mehr als 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll hinzu. Bis sich so eine Plastikflasche im Meer zersetzt, vergehen bis zu 450 Jahre. Es wird also dringend Zeit, dass nicht nur weniger Plastik in den Umlauf gerät, sondern dass auch Alternativen auf den Markt kommen. Eine könnte transparentes und formbares Papier sein, das japanische Forscher nun entwickelt haben. Thorsten Ifland hat mal genauer nachgefragt.
Es sieht aus wie ein Plastikbecher. Es fühlt sich an wie ein Plastikbecher.
The texture is the harder plastic, yeah.
Ja, und es klingt auch so. Aber die Gefäße, die Noriyuki Isobe in seinem Labor präsentiert, bestehen aus Papier. Der besondere Clou daran, erklärt der Wissenschaftler von der japanischen Agentur für Meeres- und Geowissenschaften und Technologie, kurz JAMSTEC, das Papier ist durchsichtig.
Was die Transparenz angeht, ist das genau wie Plastik. Aber auch was die mechanischen Eigenschaften, wie Biegsamkeit oder Festigkeit angeht, ist es wie Polycarbonat, woraus zum Beispiel Koffer produziert werden. Es ist wirklich sehr hart.
Die Herstellung ist allerdings sehr aufwendig.
This is a starting material.
Es braucht ein paar Gramm Zellulose, also quasi zerschnittene Papiertaschentücher. Das wird vermischt mit einer speziellen Lithiumbromidlösung und dann erhitzt. Aus den kleinen Zellulosefetzen entsteht nach einiger Zeit ein dickflüssiges, transparentes Gel. Das wird anschließend in die gewünschte Form gepresst, etwa einen Becher, und mindestens eine Woche lang getrocknet.
Es dauert lang und kostet viel Energie. So ein Becher kostet aktuell rund 60 Euro. Aber wir hoffen natürlich, dass wir die Kosten senken können, wenn das in die Massenproduktion geht.
Papierverpackungen als Alternative zu Plastik sind nicht neu. Aber die Verbraucher wollen eben sehen, was sie kaufen oder trinken.
Wir müssen für die Zukunft eine nachhaltige, zirkuläre und CO2-ärmere Gesellschaft entwickeln. Deswegen führt kein Weg vorbei an derartigen Produkten. Von daher glaube ich, dass auch trotz der hohen Kosten solche Produkte notwendig sein werden.
Die japanischen Forscher machen sich keine
Illusionen.
Es muss aufhören, dass Plastikmüll in unseren Ozeanen landet. Aber das ist unmöglich. Starker Regen, Stürme, Unfälle, das alles kann nicht verhindert werden. Deswegen haben wir dieses Projekt gestartet. Wir brauchen ein neues Material, das umweltverträglich für die Tiefsee ist.
Und genau das sind die durchsichtigen Pappbecher. Es dauert kein halbes Jahr, bis Mikroorganismen auf dem Meeresboden den kompletten Becher zersetzt haben. Plastik sieht hingegen genauso aus wie vorher und schwimmt unverändert durchs Meer. Kann transparentes Papier also ein echter Gamechanger sein und die Weltmeere sauberer machen? Noch nicht. Neben dem hohen Preis und der aufwendigen Herstellung gibt es auch noch ein paar praktische Nachteile.
It's more tough than
Es ist widerstandsfähiger als ein normaler Pappbecher, wenn es nass wird. Aber es nimmt mit der Zeit die Flüssigkeit auf und gibt es über die Oberfläche wieder ab.
Mit anderen Worten, der Becher weicht mit der Zeit auf und wird undicht. Es ist nicht ganz so krass wie bei Papierstrohhelmen zum Beispiel, aber trotzdem ein Problem. Die japanischen Forscher arbeiten auch daran, experimentieren mit Beschichtungen aus natürlichen Produkten wie etwa Wachs. In gut 10 Jahren, hoffen die Forscher um Noriyuki Isobe, ist ihr Produkt massentauglich. Das wäre ein großer Schritt in eine plastikärmere Welt.
Thorsten Ifland war das aus Japan mit einer Alternative zu Kunststoff. Noch ist es teuer, aber es ist ein Anfang. Es ist nicht nötig, auf die Verkaufszahlen der Hersteller zu schauen. Schon ein Blick auf die Radwege zeigt, E-Bikes sind gefragt. Genauer gesagt Pedelecs. Die Modellvielfalt, aber auch die Preise sind in den letzten Jahren gestiegen. Die aktuellen Modelle kann man sich ab morgen auch auf der Eurobike in Frankfurt anschauen. Es geht aber auch ein bisschen günstiger und nachhaltiger, wenn Sie ein gebrauchtes E-Bike kaufen. Egal, ob ein Lastenrad oder ein Citybike. Worauf dabei geachtet werden sollte, schildert Angelika Gördes-Giesen.
E-Bike-Fahren macht schon Spaß und kann den Zweitwagen in der Familie ersetzen. Oft reicht schon ein gebrauchtes E-Bike für den Stadtverkehr. Man sollte aber genau wissen, was man will. René Filipek, E-Bike-Experte beim ADFC, dem Fahrradclub Deutschlands, empfiehlt, verschiedene Modelle auszuprobieren und immer genau anzupassen.
Auch wenn Sie sich das Fahrrad mit anderen Menschen im Haushalt zum Beispiel teilen oder ein Lastenrad mit der Nachbarschaft oder so, dann muss man mindestens die Sattelhöhe einstellen, damit man gut pedalieren kann. Wenn Sie jetzt sich ein gebrauchtes Rad kaufen, dann müssen Sie natürlich darauf achten, dass das Rad in ungefähr das ist, was Sie wollen. Also aus einem aufrechten Stadtrad, wo Sie eine schöne Rundumsicht haben, können Sie kein Mountainbike machen oder andersrum.
Man sollte auf jeden Fall das Rad ausprobieren und vor allem genau hinschauen, wie gepflegt das Bike ist, ob Rost und Dellen, Schweißnähte und Nachlackierungen vorhanden sind. Auch der Verschleiß an Bremsen, Kette, Reifen und Schaltung zeigt, so die Erfahrung von David Kossmann, Tester beim Pressedienst Fahrrad, wie laut und wie fahrtüchtig das Rad ist.
Auch um dann mal zu hören, macht das Rad irgendwelche Geräusche, die auf einen Schaden hindeuten, also Schleifgeräusche, Klackergeräusche, Quietschen. Darum ist eine Probefahrt unerlässlich. Also in der Werkstatt kann man eine Inspektion machen lassen. Die ist in der Regel dann aber, über den Daumen gepeilt, so 50, 60 Euro.
Wie alt das E-Bike ist, verrät die Originalrechnung, die Kaufquittung, das Serviceheft bzw. Rechnungen der Reparaturen sowie Belege für Zusatzausstattungen. Ist das alles nicht vorhanden, sollte man das Rad doch einmal in der Werkstatt checken lassen. Martin hat darauf verzichtet und dann?
Ja, also schon nach einem halben Jahr war die Batterie defekt.
Wichtigstes Kaufkriterium ist die Anzahl der Ladezyklen und die aktuelle Kapazität des Akkus. Räder bieten oft eine App-Anbindung für diese Informationen. Der Tipp von René Filipek.
Ein Fahrrad, es kommt immer nicht darauf an, wie alt es tatsächlich ist, sondern wie sehr es benutzt wurde und dann auch, wie genau es benutzt wurde. Und das ist bei einem E-Bike natürlich nochmal interessanter, weil da der Akku eine recht wichtige Rolle spielt. Denn wenn man einen neuen Akku braucht, ist man schnell nochmal 600, 800 Euro los.
Braucht man einen neuen Akku, lohnt sich der Kauf oft nicht. Abnehmbare Akkus sind die bessere Wahl, denn sie schützen vor Diebstahl und bieten mehr Möglichkeiten, das Rad sicher zu laden. Wie viel Kilometer bisher gefahren wurden, verrät ein Knopf im Display. Aber die Reichweite sei sehr unterschiedlich, so die Erfahrungen von David Kossmann.
Wenn der Akku halt nur noch bei 60% Kapazität ist, heißt das natürlich, ich muss häufiger nachladen. Das kann okay sein, wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin und nur kurze Strecken fahre.
Bei längeren Touren mit Gepäck ist das schon schwierig. Wenn die Technik streikt, ist das auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man bei einem Kauf schon weiß, welche Werkstatt hilft.
Darum muss man darauf achten, dass die Werkstatt auch tatsächlich mit dem Antrieb vertraut ist. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein E-Bike kaufen, das einen Bosch-Antrieb hat, dann sind sehr viele Werkstätten damit vertraut, weil das einfach mal der Marktführer ist. Wenn es ein etwas seltenerer Antrieb ist, dann müssten Sie wahrscheinlich ein bisschen rumtelefonieren, um eine Werkstatt zu finden, die diesen Motor oder diesen Antriebhersteller auch führt und diese entsprechende Software dann im Rechner hat, weil darauf kommt es an.
Beim Kaufpreis gilt die Faustregel, nach 2 bis 3 Jahren ist das Rad noch etwa 40% des ursprünglichen Preises wert. Derzeit kommen immer mehr E-Bikes, auch neuere Modelle, aus abgelaufenen Leasingverträgen in den Handel. So gibt es mittlerweile spezialisierte Online-Portale, die gebrauchte Räder oder Restbestände älterer Modelle verkaufen, meist mit einer Garantie oder Sachmängelhaftung. Der Preis liegt oft höher als bei einem privaten Anbieter, denn der Händler macht einen Reparaturcheck und das kostet. Bevor man das Rad endgültig kauft, ist ein Polizeibesuch ratsam, der Tipp von René Filipek.
Man kann das Rad kodieren lassen bei der Polizei oder auch beim ADFC. Das ist ein personalisierter Code, auf dem man genau darauf schließen kann, wem das Rad gehört. Und wenn man ein Rad kaufen möchte und da ist halt ein Code drauf, dann kann man bei der Polizei oder beim ADFC prüfen lassen, ob das eventuell ein geklautes Rad ist.
Ob Online-Radhändler seriös sind, verrät die Kennzeichnung als Trusted Shop. Ein Siegel eines Kölner Unternehmens, das die Anbieter auf Kreditwürdigkeit, Preistransparenz und Verbraucherschutz prüft.
Angelika Gördes-Giesen berichtete. Heute ist der Siebenschläfertag, der laut Bauernregel das Wetter für die darauffolgenden 7 Wochen bestimmen soll. Mit dem Leben des Siebenschläfers hat diese Wetterprognose nicht viel zu tun. Und deshalb wollen wir an dieser Stelle genau danach fragen. Wie sieht der Lebensraum des kleinen Nagetiers aus? Und warum sind die Sieben- und Gartenschläfer so stark bedroht? Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Friederike Scholz. Sie ist Biodiversitätsexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Guten Tag, Frau Scholz.
Guten Tag.
Wo leben denn die Bilche, zu denen Sieben- und Gartenschläfer gehören?
Genau, es gibt bei den Bilchen ja auch noch 2 weitere Arten. Die Haselmaus, die eben auch keine Maus ist, sondern ein Bilch, und den extrem seltenen Baumschläfer. Aber Siebenschläfer und Gartenschläfer sind natürlich bekannter. Und der Siebenschläfer, der wohnt hauptsächlich in so alten Laubmischwäldern und am Waldrand und auf alten Streuobstwiesen. Und der Gartenschläfer, der kommt in 2 Lebensräumen vor. Einmal auch in großen Waldgebieten, gerne mit so großen Felsgebieten oder Blockschutthalden oder aber auch in Gärten. Vor allen Dingen in Südwestdeutschland kommt er halt auch sehr viele Gärten vor.
Warum sind denn diese Arten Sieben und vor allem Gartenschläfer so gefährdet?
Naja, grundsätzlich macht eben der Lebensraumverlust ja allen Wildtieren zu schaffen, also auch dem Siebenschläfer und dem Gartenschläfer. Der Gartenschläfer ist halt wirklich noch deutlich stärker gefährdet und seltener als der Siebenschläfer. Und das hat mehrere Gründe. Also man wusste das auch lange nicht. Und dann hat eben der BUND mit der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung herausgefunden, dass es hauptsächlich 3 Gründe sind. Nämlich einmal das Insektensterben, davon hat ja auch schon jeder was gehört. Und Gartenschläfer fressen halt so einen großen Teil Insekten. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann haben sie halt nichts zu fressen und das ist natürlich schlecht. Dann Gifte, also die fressen auch einfach Rattengift und Schneckenkorn im Garten und können dann sterben. Aber
jetzt haben wir erst noch ein bisschen die Feuerwehr gehört und jetzt hören wir sie gerade gar nicht mehr. Frau Scholz, haben wir sie verloren? Das scheint mir so. Dann gehen wir einfach direkt zum nächsten Thema über, das tatsächlich auch ganz gut zu dem aktuellen Thema passt. Denn woran es mangelt, beziehungsweise was sie eigentlich zu viel haben, waren Schneckenkorn und andere Gifte im Garten. Deswegen gehen Gartenschläfer und Siebenschläfer stark zurück. Eine andere Methode, damit umzugehen, ist einfach mit Nützlingen, die Schädlinge zu bekämpfen. Weiße Fliege, Blattläuse, Trauermücken, Spinnmilben. Wer Gemüse im Garten oder auf dem Balkon sieht, der wird diese Plagegeister schon mal kennengelernt haben. Und im Zweifel können Schädlinge die ganze Ernte gefährden, auch Obstbäume und Sträucher massiv schwächen und Blumen eingehen lassen. Ein Weg, um mit dieser Situation umzugehen, ist eben die Schädlinge mit Nützlingen zu bekämpfen. Wie das geht, hat Paulus Müller in seinem kleinen Garten in unserem Selbermachtipp einmal ausprobiert.
Vor ein paar Tagen erst bestellt und jetzt war so ein kleines Päckchen im Briefkasten. Okay, da ist ein Blatt Papier drin, die Gebrauchsanweisung. Und das hier, das müssten die Tiere sein. Das ist so eine Pappe mit Waben drin und darüber so eine Folie, so eine Gaze, luftdurchlässig, nehme ich an. Und in der Gebrauchsanweisung steht, Stück für Stück abziehen, ne, sodass diese Waben frei werden und über den gewünschten Anwendungsort streuen. Dann gehe ich jetzt mal hier zu den Johannisbeeren und oben an den Blättern, ich mache das mal ab. Da sieht man, die sind ganz verkrüppelt und zusammengerollt. Und da sind jede Menge, ich würde sagen, schwärzliche, schwarze Blattläuse drin. Da streue ich das jetzt mal drauf. Leicht draufklopfen. Und tatsächlich, da fällt was raus. Und ja, ich sehe kleine Tierchen direkt auf dem Blatt rumkrabbeln. Das sind die Larven der Florfliege. Na, dann geht mal schön Blattläuse jagen jetzt. Nützlinge im Garten ausbringen. Im Netz gibt es da zahlreiche Angebote. Marienkäferlarven, Schlupfwespen oder eben Florfliegen bestellen gegen Schädlinge.
So etwas wird oft im professionellen Gartenbau angewandt, aber bringt das auch was für Hobbygärtnerinnen und Gärtner?
Ja, also im Prinzip gibt es da sehr viele Nützlinge,
sagt Annette Herz, Teamleiterin für den Bereich Nützlinge im Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Es ist dann eben nur die, sag ich jetzt mal, Form der Anwendung oder auch der Förderung, die es da vielleicht für den Hobbygärtner etwas schwieriger macht, wie jetzt für den Erwerbsgärtner, der hauptsächlich dann auch im Gewächshaus mit diesen, sagen wir mal jetzt, kommerziell erhältlichen Nützlingen arbeitet.
Klar, im Gewächshaus gibt es einen Vorteil, da können die Nützlinge nicht einfach wegfliegen. Und deswegen ist die Flurfliegenlarve auch der wohl geeignetste Nützling, den man für den Garten bestellen kann.
Sie haben halt den Vorteil, dass ihr Aktionsradius, dadurch, dass sie ja nicht wegfliegen können, relativ gut beschränkt bleibt auf den Bereich, wo man sie auch aussetzt. Und die Flurfliegen bleiben dann, wenn eben da auch Blattläuse sind, auf jeden Fall auf diesen Pflanzen aktiv, und da sie eben auch relativ breites Spektrum an Wirtsarten haben, sind sie da auch relativ auf der sicheren Seite, dass dann auch gegen die spezielle Blattlausart, die jetzt da an ihren Pflanzen saugt, dass die Flurfliegenlarve da auch aktiv werden kann.
Erst wenn sich die Larven zu Fliegen entwickelt haben, können sie dann den Ort wechseln. Ähnlich ist das bei Marienkäferlarven, die auch als Nützlinge eingesetzt werden. Hier lassen sich sogar heimische Arten bestellen, deren Bestand immer weiter schrumpft, wie der 7-Punkt- oder der 2-Punkt-Marienkäfer. Auch bei den Marienkäfern essen die Larven gerne Blattläuse. Aber weder Flurfliege noch Marienkäfer helfen natürlich gegen alle Schädlinge. Es gibt unzählige Nützlinge für verschiedenste Schädlinge. Aber viele davon, wie zum Beispiel Schlupfwespen gegen weiße Fliegen, sind deutlich komplizierter in der Anwendung im Freien. Sie brauchen bestimmte Temperaturen, fliegen weg, wenn sie nicht die optimalen Bedingungen haben. Und die optimalen Bedingungen sind natürlich ein wichtiger Punkt. Wer die schafft, braucht Nützlinge erst gar nicht bestellen, sagt Annette Herz vom Julius-Kühn-Institut.
Also wenn das ein Garten ist, der jetzt nicht nur aus kurzgeschnittenem Rasen und Kirschlorbeer oder irgendwelche Koniferen besteht, sondern ein klein bisschen vielfältiger ist, dann stellen die sich da schon auch von alleine ein.
Oft können sich Schädlinge erst verbreiten, weil keine Nützlinge da sind. Ein naturnaher Garten, in dem auch heimische Pflanzen wachsen, in dem vertrocknete Pflanzenstiele den Winter überstehen bleiben dürfen, in dem es vielleicht auch in einer Ecke Totholz und Laubhaufen gibt, der lockt automatisch auch Nützlinge an.
Ich meine, was halt immer so ein Problem ist, viele Blattläuse sind halt am Anfang an Ziersträuchern, und da hat man natürlich dann schon manchmal, dass die Pflanzen nicht so schön aussehen, die erholen sich aber in der Regel wieder. Und diese Blattläuse sind oftmals der Anfang für die Nützlinge.
Nützlinge gegen Schädlinge, das war der Selbermachtipp von Paulus Müller. Und wir wurden gerade im Interview unterbrochen, setzen aber genau da wieder an. Ich bin jetzt wieder verbunden mit Friederike Scholz, Biodiversitätsexpertin vom BUND. Wir haben uns ja über die Gefährdung der Sieben- und Gartenschläfer unterhalten. Was kann denn jeder und jede Einzelne tun, damit die Bilche, zu dem ja der Siebenschläfer gehört, nicht noch weiter zurückgedrängt werden?
Die Gärten sind halt auch für den Gartenschläfer wirklich ein wichtiger Lebensraum, und da kann auch wirklich jeder was dazu beitragen, dass es ihm da besser geht. Also so naturnahe Gärten, die auch wilde Ecken haben oder wo Sträucher sind und alte Obstbäume mit Höhlen, Beerensträucher, das sind halt Lebensräume und Gärten, wo sich der Gartenschläfer wohlfühlt. Und sie gehen auch gerne in Nistkästen. Also wenn man da Nistkästen aufhängt, tut man ihnen auch was Gutes. Es gibt sogar spezielle Gartenschläfer oder so Bilchnistkästen. Da gibt es Bauanleitungen für. Und was auch wichtig ist, bitte Wasserstellen anbieten, sichere Wasserstellen. Also in Regentonnen können ja Gartenschläfer, aber auch andere Arten ja auch ertrinken. Also die müssen bitte abgedeckt werden oder so eine kleine Ausstiegshilfe bekommen.
Gelten Ihre Tipps für den Gartenschläfer und für den Siebenschläfer?
Ja, der Siebenschläfer kommt nicht so oft in Gärten vor, sondern eher so in Waldlebensräumen und Streuobstwiesen. Aber man tut natürlich mit diesen Tipps ganz vielen anderen Arten auch was Gutes und gerade auch den Insekten. Die braucht der Gartenschläfer ja als Nahrung. Und gerade auch Giftverzicht bringt ganz, ganz viel in Gärten, einfach weil man da der gesamten Artenvielfalt was Gutes tut. Und ja, entlang der Nahrungskette braucht ja eine Art die andere. Und deswegen profitieren da ganz viele Arten und eben auch der Gartenschläfer von so einem schönen naturnahen Garten mit wilden Ecken.
Wir lernen also, es fängt mal wieder unten an. Der Insektenschutz ist der Beginn, auch für den Schutz von Garten- und Siebenschläfern. Vielen Dank für diese Tipps an Friederike Scholz. Sie ist Biodiversitätsexpertin beim BUND. Gerne. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Philipp May erwartet Sie da. Dort geht es auch um die temporäre Aussetzung des Familiennachzuges. An dieser Stelle sagt Britta Fecke auf Wiedersehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag.